Es ist ein ganz besonderer Tag in Wien. Seit 75 Jahren wird für die Öffentlichkeit zum ersten Mal wieder ein ganz besonderes Schmuckstück im Schloss Schönbrunn ausgestellt. Der Sissi-Stern. Von den ehemals 27 Schmuckstücken aus Diamanten und Perlen, die die Kaiserin Sissi als Haarschmuck trug, sind Ende der 20er Jahre nur noch wenige erhalten, die zu Broschen umgearbeitet wurden. Ihr ideeller Wert ist unbezahlbar. Bei der feierlichen Ausstellungseröffnung bestaunen hunderte Menschen voller Begeisterung das geschichtsträchtige Schmuckstück. Auch ein Kanadier ist unter ihnen, der sich das Spektakel nicht entgehen lassen will. Denn er hat ein Geheimnis. Der echte Sissi-Stern ist längst in seinem Besitz. Die Anfänge. Gerald ist gerade erst 6 Jahre, als ihn zum ersten Mal diese unbändige Faszination überkommt. Er muss stehlen. Gerald Daniel Blanchard wächst zusammen mit seiner Schwester bei seiner alleinerziehenden Mutter im kanadischen Winnipeg auf. Das Geld ist oft knapp, so sehr, dass sich die kleine Familie oft keine Milch zu den Cornflakes leisten kann. Mit 6 Jahren reift in Gerald deshalb eine Anziehung, die noch sein gesamtes Leben bestimmen wird. Sich das Eigentum anderer Leute aneignen. Seinen ersten Diebstahl begeht er in der Nachbarschaft, wo er die Milch, die vor die Häuser geliefert wird, stiehlt. Der Beginn der kriminellen Karriere von einem der raffiniertesten und erfolgreichsten Meisterdiebe der heutigen Kriminalgeschichte. Als Gerald ein Jugendlicher ist, zieht seine Familie in die USA, nach Nebraska. Dort begeht er so viele Diebstähle, dass er eine Erziehungsanstalt besuchen muss. Sein Lehrer Randy Flanagan erkennt sofort, dass in dem eigentlich ruhigen und zurückhaltenden Teenager ein regelrechtes Genie schlummert. Gerald interessiert sich für Technik. Er bringt sich autodidaktisch die Funktionsweise elektronischer Geräte und Kameratechniken bei und im Handwerkskurs von Randy Flanagan lernt Gerald, wie man Autos repariert. Innerhalb kürzester Zeit wird sein Lehrer wie eine Art Vaterfigur für den Teenager. Er ist einer der wenigen, der zu ihm durchdringt. Und in einem seiner Dankesbriefe an seinen Lehrer und Ziehvater schreibt Gerald Daniel Blanchard: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer Danke für alles. Du und deine Frau seid die besten Menschen auf der Welt. Darauf könnt ihr stolz sein. Doch Gerald von der schiefen Bahn zu bringen, gelingt auch ihnen nicht. Mittlerweile hat Gerald seine kriminellen Machenschaften ausgeweitet. Nun stiehlt er nicht mehr, sondern lässt andere Menschen für ihn arbeiten. Er freundet sich gezielt mit Mitarbeitern in Supermärkten an, die der Teenager mit seinem Charme dazu bringt, Produkte in ihren eigenen Geschäften für ihn zu stehlen, die er anschließend verhehlt. Innerhalb kürzester Zeit macht er $10.000 Gewinn damit. Mit gerade einmal 16 Jahren kauft Gerald Blanchard für $100.000 in bar ein Haus. Da er noch minderjährig ist, engagiert er sogar einen Anwalt, der für ihn den Kaufvertrag unterzeichnet. Woher das viele Geld plötzlich kommt, verheimlicht er vor seiner Mutter. Er erzählt ihr, dass es das Haus eines Freundes sei. In einem Interview wird er später sagen: Sie fragte nicht weiter nach und ich habe versucht, alles von ihr fernzuhalten. Doch lange kann er sein Lügenkonstrukt nicht aufrechthalten. Mit 16 wird er das erste Mal beim Diebstahl von Kleidungsstücken erwischt und festgenommen. Sein Lehrer Randy Flanagan bürgt für ihn, weshalb ihm die Haftstrafe erspart bleibt und Gerald wird in seine Obhut überlassen. Mit gerade einmal 21 Jahren sorgt Gerald Blanchards kriminelle Energie das erste Mal in der örtlichen Presse für Schlagzeilen. Ein Mann, dem es gleich zweimal gelungen ist, sich aus den Fängen der Polizei zu befreien. Im April 1993 wird er wegen Autobrandstiftung zur Vernehmung aufs Polizeirevier genommen. Als die Polizei gerade eine Pause bei der Befragung macht, schleicht sich Gerald in ein Nebenzimmer und klettert in die Deckenverkleidung, in der er sich versteckt. Stundenlang hat er dort aus, hört, wie die Polizeikräfte durch die Flure rennen und nach ihm suchen, bis er aus seinem Versteck kriecht, sich eine Polizeijacke, ein Funkgerät, eine Marke und einen Revolver nimmt und ungeniert aus dem Polizeirevier spaziert. Am nächsten Tag stürmt das SWAT das Haus der Familie Blanchard, wo sich Jared auf dem Dachboden versteckt. Er wird in Handschellen aus dem Haus ins Polizeiauto geführt. Während die Einsatzkräfte draußen vor dem Auto warten, gelingt es Jared, seine Hände vom Rücken wieder nach vorn zu winden. Das Polizeiauto hat keine Trennwände und der Schlüssel steckt noch. Unbemerkt klettert Jared Blanchard auf den Fahrersitz, legt den Gang ein und fährt los. Nach einer Verfolgungsjagd wird er schließlich endgültig geschnappt und zu einer Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt. Im März 1997 wird er aus der Haft entlassen und nach Kanada abgeschoben, unter der Auflage, 5 Jahre nicht in die USA einreisen zu dürfen. Doch Jared Blanchard hat längst andere Pläne. Der große Coup. Es ist Sommer 1998 und Jared Blanchard befindet sich in den Flitterwochen. Zusammen mit seiner damaligen Ehefrau und ihrem vermögenden und gut vernetzten Vater reist er seit 6 Monaten quer durch Europa. Unter anderem nach London, Rom, die Côte d'Azur, Barcelona und nun sind sie in Wien angelangt, wo in wenigen Tagen im Schloss Schönbrunn einer der noch wenigen existierenden Sissi-Schmuckstücke der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Nur einige ausgewählte Personen dürfen 2 Tage vor der feierlichen Eröffnung einen Blick auf das Schmuckstück werfen. Dank der guten Verbindung seines Schwiegervaters ist Jared Blanchard einer von ihnen. Sofort ist er beeindruckt von dem schillernden, 10-kantigen Stern aus Diamanten, in dessen Mitte eine riesige Mabei-Perle prangt. Und fasziniert von der Idee, dieses seltene Schmuckstück zu stehlen. Der materielle Wert des Sissi-Sterns beträgt 10.000 kanadische Dollar. Der ideelle Wert ist jedoch unbezahlbar. Jared weiß, dass selbst wenn er den unglaublichen Coup schaffen und den Sissi-Stern stehlen könnte, ihn niemals verkaufen könnte, ohne geschnappt zu werden. Doch das ist gar nicht sein Interesse. Den Diebstahl sieht er als persönliche Herausforderung an. Noch nie hat er solch einen wertvollen und gut gesicherten Gegenstand gestohlen. Während der Führung beginnt Jared Blanchard, den Raum zu inspizieren. Er entdeckt die Bewegungssensoren. Jedes Detail im Raum nimmt er heimlich mit seiner Videokamera auf. Und als sich die Führung in den nächsten Raum verlagert, entriegelt er die Fenster und löst die Schrauben an der Vitrine. Alles ist vorbereitet. Nach der Führung geht er weiter durch das Schloss. Er kauft im Souvenirshop eine Kopie des Sissi-Sterns und ihm fallen die bewaffneten Sicherheitsleute auf, die die Räume patrouillieren. Nur einen Ort haben sie nicht im Blick. Das Dach. Seine Idee ist geboren. Er hat vor kurzem einen deutschen Piloten kennengelernt. Mit dem nötigen Kleingeld will er ihn überreden, mit ihm in der Nacht vor der Ausstellungseröffnung über das Schloss Schönbrunn zu fliegen. Direkt über dem Dach wird er mit einem Fallschirm abspringen, den Sissi-Stern entwenden und durch die billige Kopie austauschen. Nur einen Tag später sitzt Jared Blanchard im Kleinflugzeug des Piloten. Es ist mitten in der Nacht und das Schloss erstrahlt ca. 1600 Meter unter ihm. Dann springt Jared Blanchard. Eine Sekunde fährt er ungebremst, bevor er den Fallschirm zieht. Fast verfehlt er das Dach. Im letzten Augenblick schafft er es, sich am Geländer der Dachkante festzuhalten. Er holt ein Seil aus seinem Rucksack und seilt sich am Schloss herunter, bis er zum Fenster kommt, das er bereits am Vortag entriegelt hat und durch das er einbricht. An der Vitrine angekommen, hinter der sich der Stern verbirgt, entfernt er die bereits gelockerten Schrauben und die Vitrine fixiert er mit einem Buttermesser, damit der Alarm nicht ausgelöst wird. Das Schmuckstück liegt auf einem federgetriebenen Mechanismus, der jede Gewichtsänderung registriert. Damit auch dieser Alarm nicht ausgelöst wird, tauscht er schnell den echten Stern durch die Fälschung aus dem Souvenirshop aus, bevor sich erneut aus dem Fenster abseilt und das Schloss verlässt. Innerhalb weniger Minuten hat Gerald Blanchard einen Jahrhundertcoup gemeistert. Am nächsten Tag findet die feierliche Eröffnung der Ausstellung zu Ehren des 100. Todestages der Kaiserin Sissi statt. Auch Gerald Blanchard ist zum Schloss zurückgekehrt. Er will sich nicht entgehen lassen, wie die Menschen die billige Kopie des Sissi-Sterns in der Vitrine bestaunen. Niemandem fällt auf, dass das geschichtsträchtige Schmuckstück eine Fälschung aus dem eigenen Souvenirshop ist. Als die Mitarbeitenden des Museums Tage später einen Fallschirm in einem Mülleimer auf dem Schlossgelände finden, kommt ihnen das ebenfalls nicht merkwürdig vor. Gerald Blanchard ist zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zurück nach Kanada. Im Gepäck, versteckt in einer Tauchmaske, der Sissi-Stern. Es ist der 26. Juni 1998. 2 Wochen sind seit dem unbemerkten Einbruch vergangen und an diesem Tag herrscht Personalmangel im Schloss Schönbrunn, weshalb ausnahmsweise der Chefrestaurator durch die Ausstellung führen muss. Als er an der Vitrine, in der Sissi-Stern ausgestellt ist, ankommt, erstarrt er. Er ist der Erste, dem die Fälschung auffällt. Der Meisterdieb. 3 Jahre sind mittlerweile seit dem Jahrhundertcoup im Schloss Schönbrunn vergangen. Während sich in Österreich die Medien immer noch die Frage stellen, wer die wertvolle Brosche entwendet haben könnte und sie keinerlei Hinweise finden, wer für den Raub verantwortlich sein soll, arbeitet Gerald Blanchard in Kanada weiter an seiner kriminellen Karriere. Er überfällt mittlerweile im großen Stil Banken. Dafür bringt er sich Wissen über Überwachungs- und Schließsysteme bei und häuft eine riesige Sammlung von Nachtsichtkameras, Teleobjektiven, Infrarotbrillen und Funkgeräten an, mit denen er den Polizeifunk abhört. Jeder Raubzug wird akribisch und teilweise in wochenlanger Vorarbeit geplant. Er dringt nie tagsüber und immer unbewaffnet ein. Stattdessen bricht er nachts in die Bankfilialen und leert die Geldautomaten. Das Geld investiert er in Immobilien und hortet es auf insgesamt 13 Konten in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Er führt mittlerweile ein Leben im Luxus und Überfluss. Fotos zeigen ihn mit einer Wildkatze und Frauen, die sich in seinem Geld räkeln, und sein Leben besteht aus Partys und Exzessen. Im Laufe seiner kriminellen Karriere nutzt er 32 Decknamen und gefälschte Identitäten. Er fälscht Heiratsurkunden, Führerscheine und Ausweise. Er nutzt 18 verschiedene Handys und tarnt sich mit Make-up, Perücken und Brillen für seine verschiedenen Identitäten. Damit er sein Jet-Set-Leben auch mit spannenden Erlebnissen und berühmten Persönlichkeiten verbinden kann, erfindet er den Charakter Rick White, ein angeblicher Reporter. Dafür fälscht er VIP-Pässe und Presseausweise, die ihm sämtliche Türen öffnen. Er geht zu Hockeyspielen der NHL, zur Formel 1-Rennen und interviewt als falscher Reporter Fürst Albert II. Von Monaco und Christina Aguilera bei einem ihrer Konzerte. Dort lernt er die damals noch minderjährige Angela James kennen, in der genauso viel kriminelle Energie schlummert wie in Jared selbst. Die beiden verstehen sich, sie sind nie ein Liebespaar, aber der Meisterdieb hat schon immer von einer Komplizin geträumt. Der hübsche Sidekick neben ihm, die dank ihres Aussehens in Banken für Ablenkung sorgen kann, während Gerald Informationen sammelt und die ihm bei seinen Raubzügen unterstützt. Angela ist nur eine Person in Gerald Blanchards Verbrecherring, den er sich nach und nach aufbaut. Zur Hochzeit sollen 8 Menschen für den Meisterdieb gearbeitet haben, die unter anderem internationalen Identitätsdiebstahl, Kreditkartenbetrug, Umtauschbetrug und Einbrüche in Elektronikgeschäfte durchgeführt haben. Die Ermittlungsbehörden werden sie später die Blanchard Criminal Organization nennen. Für den 15. Mai 2004 hat Gerald Blanchard einen Banküberfall in seiner Heimatstadt Winnipeg geplant. Eine neue Bankfiliale, die in 2 Tagen eröffnen soll und deren Geldautomaten erst an diesem Tag befüllt wurden, wie er beobachtet hatte. Es ist ein Diebstahl, wie er ihn schon zahlreich durchgeführt hat. Hinter ihm liegen wochenlange Planungen. Seit Tagen hat er bereits die Schlösser manipuliert, um ohne Einbruchspuren einzudringen. Angela steht Schmiere und ohne einen kleinsten Schaden zuzufügen, öffnet er die Geldautomaten. Innerhalb weniger Minuten hat er eine 500.000 kanadischer Dollar erbeutet. Und am nächsten Morgen, als der Überfall bemerkt wurde, steht die Polizei vor einem großen Rätsel. Es gibt am Tatort keine Einbruchsspuren, keine Fingerabdrücke und keine Überwachungsaufnahmen, die den Dieb zeigen. Am nächsten Tag geht sowohl bei der Polizei als auch bei der überfallenen Bank ein Anruf ein. Gerald Blanchard ist am anderen Ende. Er gibt sich als anonymer Informant aus, der beim Einbruch mitgewirkt habe, und streut die Information, dass das Bauunternehmen hinter dem Einbruch stecken würde. Eine Taktik, der sich häufig bedient. Er gibt sich als Beteiligter aus, der mit Täterwissen die Polizei überzeugt und anschließend Unschuldige beschuldigt, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Auch dieses Mal klappt es. Wochenlang ermittelt die Polizei in die falsche Richtung, bis sich ein Walmart-Besitzer, der in der Nähe der Bank eine Filiale hat, meldet. Sein Parkplatz besitzt Überwachungskameras und ein Fahrzeug ist ihm in der Tatnacht aufgefallen. Es ist ein Mietwagen, angemietet von einem Gerald Daniel Blanchard. Es ist das erste Mal, dass der Meisterdieb einen Fehler gemacht hat. Operation Kite. 2 Jahre fahndet die Polizei nach Gerald Blanchard, während dieser längst abgetaucht ist. Bis 2006 Mitch McCormick und Larry Levasseur den Fall übernehmen. Beide sind sofort fasziniert von dem Verbrechen, unwissend, dass hinter ihrem Gesuchten auch der Mann steckt, der in Österreich den berühmten Sissi-Stern entwendet hat. Angetrieben von der Vermutung, dass sich hinter dem Fall kein Verbrecher verbirgt, der zum ersten Mal einen Bankraub begangen hat, sondern etwas viel Größeres, stürzen sie sich in die Ermittlungen. Nach und nach schaffen sie es, das Geflecht an Identitäten, das sich Gerald Blanchard aufgebaut hat, zu entwirren. Sie können das Gericht überzeugen, die 18 Telefone von Gerald Blanchard abhören zu lassen. Es dauert nicht einmal 2 Wochen, bis sie die Gewissheit haben, dass sich hinter dem unscheinbaren Kanadier ein weltweites, agierendes Betrugs- und Diebstahlnetzwerk verbirgt. Bereits zuvor hat Gerald Blanchard ungeniert am Telefon mit seinen Komplizen über Betrugsmaschen, Einbrüche und Banküberfälle gesprochen. Mitte November 2006 bekommt er dann allerdings einen besonders interessanten Anruf. Ein Mann aus Kairo ist am anderen Ende. Gerald kann seinen Namen nicht aussprechen und nennt ihn deshalb immer nur Boss. Er fragt ihn, wie schnell er und seine Gehilfen in Kairo sein können. Angela ist sofort dabei, doch alle anderen aus der Blanchard Criminal Organization können nicht. Verzweifelt überredet Gerald deshalb seinen Nachbarn Balomé Kashongwe, ihn zu begleiten, der gar nichts von den kriminellen Machenschaften von Gerald weiß. In Kairo angekommen, wird der Meisterdieb in die Geschäfte des Bosses eingeweiht. Fälschung und Betrug, der sich in ganz Europa bis hin zum Nahen Osten erstreckt. Seine neueste Betrugsmasche ist das Skimming. Dabei werden illegale Kartendaten beim Geldabheben erlangt, indem Daten von Magnetstreifen ausgelesen und auf gefälschte Karten kopiert werden, mit denen dann die Konten der Opfer leergeräumt werden. 1.000 gefälschte Kreditkarten bekommen Gerald und seine beiden Komplizen. Innerhalb einer Woche heben sie 2 Millionen Dollar an Geldautomaten in Kairo ab. Alles nimmt Gerald per Videokamera auf. Das Tageslimit an Auszahlung ist in Kairo allerdings gering. Deshalb kommt Gerald auf die Idee, Balomé mit 50 Karten nach Kenia zu fliegen, damit er dort mehr abholen kann. Doch Balomé setzt sich ab. Ungläubig hören Larry Levasseur und Mitch McCormick in Winnipeg zu, wie Gerald Blanchard am anderen Ende der Welt panisch versucht, seinen Gehilfen zurückzuholen. Wie er Balomés Familie hinterher telefoniert, die auch nicht weiß, wo er ist. Und wie es trotz des riesigen Fauxpas schafft, den Boss mit seinem Charme dazu zu bringen, trotzdem noch mit ihm zusammenzuarbeiten. Larry, Levasseur und Mitch McCormick wissen, sie müssen dranbleiben. Die Operation Kite ist geboren, die dem weltweit agierenden Kriminellen überführen soll. Am 4. Dezember 2006 landet ein Flieger in Vancouver. An Bord zwei Männer vom sogenannten Boss, die Jared Blanchard neue Kreditkarten bringen sollen. Doch in Kanada angekommen, klicken für sie die Handschellen. Am nächsten Tag sind die beiden Ermittler live dabei, wie das Telefon von Jared Blanchard klingelt. Der Boss ist am anderen Ende. Er ist sauer, dass zwei seiner Männer festgenommen wurden und ahnt, dass irgendetwas vor sich geht. Jared hat jedoch keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Er späht gerade eine neue Bank aus, die er ausrauben will, erzählt er dem Boss am anderen Ende. Und nicht nur der hört es. Larry Levasseur und Mitch McCormick hören gebannt zu und orten währenddessen seinen Standort. Am 23. Januar 2007 schlägt die Operation Kite zu. Mittlerweile gehören ihr nicht nur die kanadischen Ermittlungsbehörden an. Durch seine Raubzüge in Ägypten sind nun auch das FBI und Interpol involviert. Sie stürmen seine Wohnungen und Lagerräume. In einer seiner Wohnungen findet die Polizei einen Geheimraum mit seiner Ausrüstung und Unterlagen seiner gefälschten Identitäten. Und zeitgleich werden auch seine Komplizen festgenommen. Er kooperiert mit der Polizei und sowohl Jared Blanchard als auch die beiden leitenden Ermittler, Larry Levasseur und Mitch McCormick, müssen sich eingestehen, dass sie vom jeweils anderen fasziniert sind. Die Polizisten von der Raffinesse und dem intelligenten Vorgehen des Meisterdiebs und dieser wiederum ist beeindruckt von der Mühe und der Arbeit, die die beiden Polizisten in die Ermittlung gesteckt haben, um ihn zu überführen. Aus diesem Grund führt er die beiden Polizisten zum Haus seiner Großmutter. Dort hat er etwas versteckt. Den seit fast 10 Jahren verschwundenen Sissy-Stern. Jared Blanchard bekennt sich in allen Anklagepunkten schuldig und nimmt die Gesamtschuld auf sich. Er bietet sogar an, lieber selbst eine längere Haftstrafe zu bekommen, wenn seine Mitangeklagten Strafmilderung bekommen. Keiner von ihnen muss schließlich in Haft. Auch Jared Blanchard kommt überraschend mild davon. Nachdem er sich vor Gericht für die unermüdliche Polizeiarbeit bedankt hat, wird er zu 8 Jahren Haft verurteilt. Die Höchststrafe wären 164 Jahre gewesen. Nach nicht einmal 2 Jahren wird er auf Bewährung entlassen. Eine seiner Auflagen ist es, keinen Kontakt zu seinen ehemaligen Komplizen zu suchen. Doch er hält sich nicht daran. 2010 wird deshalb die Bewährung widerrufen, weil er sich wieder mit einem Komplizen getroffen und elektronische Geräte, die an die Zeit aus seiner Bankraubkarriere erinnern, angeschafft hat. 2012 hat er seine Strafe endgültig abgesessen. Mit seiner Vergangenheit hat er scheinbar nicht abgeschlossen. Nur 5 Jahre später wird er wieder wegen Trickdiebstahls festgenommen. Der Idee des Richters, der ihn verurteilt hatte, scheint er nicht nachgegangen zu sein. Er hat ihm eine große Zukunft vorhergesagt, wenn er sich für ein ehrliches Leben entscheidet. Er hatte sogar eine Jobidee für den Meisterdieb. Er solle als Sicherheitsexperte für Banken arbeiten. Für sein Wissen würden diese ihm ein Vermögen bezahlen. Denn schließlich gibt es niemanden, der besser die Sicherheitslücken kennen würde, als der Jahrhundertdieb selbst.